Ich weiß nicht, wer von euch den Ausdruck kennt, durch den Wind sein. Jemand ist durch den Wind. Ich bin gerade durch den Wind. Was bedeutet das? Das ist so eine Beschreibung der eigenen Befindlichkeit, wo es einem nicht so gut geht, wo man etwas verwirrt ist durch äußere Umstände oder weil einfach zu viel passiert ist. Man ist erschöpft, man ist unkonzentriert, man ist innerlich aufgewühlt, aufgeregt, man ist nicht bei der Sache, irgendwie innerlich labil. Durch den Wind sein, das ist kein schönes Gefühl, das ist kein schöner Zustand und die meisten hoffen wahrscheinlich, dass das möglichst bald wieder vorbeigeht. Das ist ein spezieller Ausdruck, der kommt aus der Seefahrt und zwar weniger bezogen auf Schiffe mit Motor, sondern mit Segelschiffen. Bei den Segelschiffen ist es ja eher selten so, dass der Wind von da kommt und das Schiff will genau in diese Richtung fahren. Also der Wind kommt von hinten, bläst voll in die Segel und treibt das Schiff vor sich her. In der Regel ist es so, dass das Schiff nicht genau in die Richtung fährt, in die der Wind bläst. Der Wind kommt von da und das Schiff will trotzdem nach da fahren, muss man einfach die Segel entsprechend stellen. Und auch wenn es sich komisch anhört, es ist sogar möglich, gegen den Wind oder gegen die Windrichtung zu segeln. Natürlich nicht frontal dagegen, sondern wenn der Wind von so kommt und das Schiff will so fahren, dann muss das Schiff so fahren. Es muss die Richtung ändern, es muss kreuzen, wie man sagt, und muss immer wieder die Segel ändern. Die Ruderstellung ändern, die Segel ändern. Das ist möglich. Das ist möglich bei kleinen Booten mit einem Mast, einem Segel. Und wenn der Wind nicht sehr stark ist und der Segler versiert ist, ist das eine feine Sache. Man kann das im Internet anschauen, das geht wunderbar. Wenn man nicht so geübt ist, wenn der Wind stärker ist, wenn man nicht einfach so ein Boot hat mit einem Mast, sondern eine Windjammer, dann ist das ein bisschen schwieriger. Die Gorch Fock ist ein Schiff der Bundesmarine, war viele Jahrzehnte, war das Schulschiff für Offiziersanwärter. Und ein Verwandter von mir war mal eine Zeit lang Matrose auf der Gorch Fock. Das waren drei Master mit, wenn alle Segel gehisst sind, rund 20 Segeln. Und er war eine Zeit lang auf der Gorch Fock und sie haben teilgenommen an einer Regatta. Und ich glaube, es ging nachher drum, das ist schon länger her, in den 70er Jahren, es ging drum, der Zielhafen war Danzig in Polen. Und das Problem war, auf den letzten Meilen hatten sie frontalen Gegenwind. Und das hieß, immer wieder zu kreuzen und immer wieder die Segelrichtung zu ändern. Ich weiß jetzt nicht, wie das technisch im Einzelnen geht, aber eins weiß ich, die haben nicht einfach auf einen Knopf gedrückt und dann hat irgendein Motor die Segelrichtung geändert, sondern das ging mit Manneskraft. Fast alles wurde dort wirklich von Männern gemacht und nicht nur einer, sondern viele. Und das war harte Arbeit und so haben die gelernt, was es heißt, mit den Elementen von Wind und Wasser zu kämpfen und auch zu erkennen, wie schwach man dabei ist als Mensch. Aber das geht. Man kann gegen den Wind segeln und in dem Moment, wenn der Wind so kommt und das Schiff ändert so seine Richtung und wenn es dann frontal gegen den Wind zeigt, dann heißt es ist durch den Wind in diesem Moment und man muss versuchen, diesen Moment sehr kurz zu halten, um die Richtung wieder zu ändern und der Wind wieder von vorne so bläst, dass das Schiff in diese Richtung fährt. In diesem kurzen Moment, wo das Schiff oder das Segel durch den Wind ist, hängt es einen Moment schlaff herunter. Aber in dem Moment, wo es gelingt, die Richtung des Schiffes wieder etwas zu drehen, bläst der Wind wieder rein. Und dadurch, dass vor dem Segel ein schnellerer Wind bläst als dahinter, entsteht ein Sog. Und dieser Unterdruck zieht das Schiff so auf die Seite. Ich glaube, nach Ostern, an diesem Tag, da waren die Jünger durch den Wind. Die waren komplett durch den Wind. Aber dann ist etwas sehr Schönes passiert und das lese ich euch vor, Johannes 20. Es war Abend geworden an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen. denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Ungefähr 3 Jahre waren die Jünger mit Jesus unterwegs und die hatten einiges erlebt. Und die hatten erlebt, mit Jesus unterwegs sein, das ist kein Spaziergang. Man weiß nie so genau, was passiert. Mal sind Massen von Menschen da, die sind begeistert und die hören zu. Mal gibt es Diskussionen, mal ist zu wenig Essen da. Mal fahren sie über den See Genezareth und erleben einen Sturm. Also mit Jesus unterwegs sein, das ist schon ein kleines oder ein größeres Abenteuer. Aber sie haben gewusst, hey, solange Jesus da ist, gibt es immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg und sie haben sich wahrscheinlich, und davon gehe ich aus, sie waren gehalten, innerlich gehalten in seiner Gegenwart, in seiner Gemeinschaft. Und dann kommt dieses Passafest, Palmsonntag, der Einzug in Jerusalem, riesige Sache. Großer Jubel, tausende von Menschen, ungeheure Spannung und Begeisterung und die riesige Frage im Raum, was wird der Messias jetzt machen? Was wird Jesus jetzt machen? Aber dann entwickelt sich alles ganz anders. Sie feiern das Passafest und Jesus ändert die Passaliturgie ab. Und viele haben sich wahrscheinlich gefragt, was hat jetzt das zu bedeuten? Und dann, als sie gegessen haben und getrunken haben, gehen sie raus, machen noch einen kleinen Verdauungsspaziergang zum Garten Gethsemane. Und Jesus sagt, hey Leute, mir geht's nicht gut. Und vielleicht kann man auch sagen, denn ist Jesus durch den Wind gewesen. Verunsichert, aufgewühlt, aufgeregt, unkonzentriert, weil er gewusst hat, was auf ihn zukommt. Und die Jünger, es ist Abend, man hat gut gegessen, die sind eingeschlafen. Die haben nicht gemerkt, in was für einer Verfassung dieser Jesus ist. Aber kurz darauf, als Jesus sagt, so steht auf, jetzt ist die Stunde da. Und als die Soldaten kommen und Jesus verhaften, da waren alle hellwach. Was ist jetzt das? Was ist jetzt das? Das hatten sie nicht erwartet. Jesus wird verhaftet, er wird mitgenommen und in ihrer Angst laufen sie in alle Richtungen, in der Hoffnung, nicht auch noch geschnappt zu werden. Das ist in der Nacht passiert, in den frühen Morgenstunden wird Jesus verurteilt und ans Kreuz genagelt. Und es sind wahrscheinlich nicht sehr viele Jünger dort beim Kreuz gestanden. Wir lesen eigentlich nur von Johannes. Die sind durch den Wind gesehen. Jesus stirbt einen elenden Tod. Kurz vorher, triumphaler Einzug in Jerusalem, jetzt ist er tot, dann kommt der Sabbat, das wäre bei uns der Kar-Samstag, wo man nicht viel machen kann, wo man nicht einkaufen geht, nicht zur Arbeit geht, nicht da große Spaziergänge, sondern die waren plus minus in ihrem Haus. Die sind durch den Wind gesehen. Die haben wahrscheinlich nicht mehr genau gewusst, wo ist jetzt oben, wo ist unten, wo ist rechts und links, wie muss man das verstehen, wie muss man das einordnen und wie geht es jetzt weiter. Und dann kommt der Ostermorgen. Und da kommt jemand und sagt, ich habe Jesus gesehen. Da kommt jemand, ich habe Jesus gesehen. Ich bin Jesus begegnet. Und auch das hat nicht irgendwie zu einer großen Auflösung geführt. Ah, dann ist ja gut. Wenn ich versuche, mich in die Jünger hineinzuversetzen, die waren komplett überfordert. Auch wenn Jesus ihnen das mindestens 3-mal angekündigt hat, ich werde verhaftet, ich werde verurteilt, gekreuzigt und ich werde wieder auferstehen. Die sind durch den Wind gesehen. Und wir lesen hier, sie sind zusammen im Haus, die Tür verriegelt von innen, komplett überfordert mit der Situation, nicht in der Lage, sich einen Reim darauf zu machen und absolut keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen soll. Die sind durch den Wind gesehen. Gefangen in ihrer Angst, die Tür von innen verriegelt, hoffentlich werden wir nicht erwischt, hoffentlich stehen nicht die jüdischen Behörden oder römische Soldaten vor der Tür. Völlig ratlos, überfordert, sitzen sie dort zusammen und plötzlich ist Jesus da. Einfach so. Tür zu, Jesus ist da. Und wenn wir lesen, wie das ist, Jesus und die Jünger nach der Auferstehung, merken wir, es ist anders als vorher. Vorher war er quasi immer da. Er war wie berechenbar. Und jetzt ist es anders. Jetzt kommt ein etwas Geheimnisvolles mit hinein. Hier lesen wir, er war plötzlich da. Daniel hat die Geschichte von den Emmaus-Jüngern gelesen. Jesus kommt wie ein Wanderer, schließt sich den Emmaus-Jüngern an und nach dem Brotbrechen war er weg. Also er ist nicht mehr so verfügbar. Es ist etwas Geheimnisvolles dabei. Plötzlich ist er da, dann ist er wieder nicht da. Und so hat Jesus seine Jünger darauf vorbereitet, dass er irgendwann nicht mehr sinnlich wahrnehmbar bei ihnen sein wird. Und das ist ja auch heute noch so, der Auferstandene hat, soll man sagen, etwas Geheimnisvolles. Er ist nicht sinnlich wahrnehmbar da. Mal spürt man seine Nähe, mal erlebt man sein Wirken, mal erfährt man, wie er auf Gebete hört. Und dann hat man wieder den Eindruck, er ist weg. Er ist nicht da. Er lässt mich allein. Und Jesus ist plötzlich unten, mitten unter ihnen und dann sagt er etwas vom Schönsten, was man zu anderen Menschen sagen kann. Friede sei mit euch. Shalom. Shalom ist ein ungeheuer schöner und großer und gewaltiger Begriff. Shalom, das ist etwas, was Gott den Menschen schenken möchte und etwas vom Besten, was man erfahren kann, dass es einem innerlich und äußerlich gut geht, die Beziehung zu anderen Menschen. Es ist ein Zustand, wo es gut ist, um es einmal salopp zu sagen. Und dann identifiziert sich Jesus und er geht nicht hin und er zeigt ihnen seine Idee und sagt, guckt, hier ist das Foto und das bin ich. Seine Identifikation ist, schaut euch meine Hände an. Und anders als meine Hand war die seine durchbohrt. Schaut euch meine Seite an. Das war seine Identifikation. Damit sagt er, ey, ich bin's wirklich. Auch wenn ihr im Moment noch absolut nicht versteht, was hier abgeht, ich bin es wirklich. Und es heißt, da wurden die Jünger froh, dass sie Jesus sahen. Ach. Und dann kam langsam Ruhe in ihr Inneres hinein. Und Jesus sagt noch einmal, Friede sei mit euch. Und ich weiß nicht, wie oft er ihnen das noch gesagt hat oder wie oft sie das noch gebraucht haben, damit ihr Inneres, ihre Seele zur Ruhe kommt. Nachdem alles vorher so aufgewühlt war, nachdem sie vorher durch diesen Sturm so durch den Wind waren. Und Jesus hat Verständnis dafür, er sagt nicht, hey, stellt euch doch nicht so an, hey, studiere doch einmal, ich habe es doch gesagt, ich habe es ein paar Mal gesagt. Jesus sagt einfach, Friede sei mit euch. Und die Reaktion der Jünger, da freuten sie sich, dass sie den Herrn sahen. Friede, Freude, aber nicht Eierkuchen. Das sind Friede und Freude, das sind nicht einfach Emotionen, die da sind und nachher wieder wie verdunsten, sondern dieser Friede ist wie eine Macht im Herzen, die eine tiefe, wohltuende Ruhe schafft. Und diese Freude ist eine Kraft, die Jünger befähigt hat, sich innerlich wieder aufzurichten und Hoffnung zu schöpfen und zu denken, doch, es geht weiter, es ist nicht aus, es ist nicht vorbei. Auch wenn wir vieles noch nicht verstehen, aber hey, Jesus ist da. Und dann passiert etwas Spannendes. Jesus bringt einen neuen Wind. Er haucht sie an und sagt, nehmt den Heiligen Geist. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sie ihn in diesem Moment empfangen habe, aber es ist wie die Ankündigung, der Heilige Geist kommt. Pneuma, Ruach, Hauch, Wind, Geist. Das ist das gleiche Wort für alle drei Begriffe im Deutschen. Jesus verheißt ihnen den Heiligen Geist. Er gibt ihnen einen Auftrag, er gibt ihnen eine Verheißung. Das ist schon gewaltig. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Das muss man sich mal überlegen, was für eine Vollmacht Jesus den Jüngern da gibt. Ich möchte darauf jetzt heute Morgen nicht eingehen. Jesus kommt in die Runde der Jünger, der überforderten Jünger, die durch den Wind waren. Er sagt ihnen seinen Frieden zu, und wenn Gott etwas sagt, dann wird das Realität. Wir sehen das schon in der Schöpfungsgeschichte. Es werde Licht und es ward Licht. Die Erfahrung bei uns, speziell bei Eltern, ist, wenn sie zu den Kindern sagen, mach jetzt das, dann ist noch lange nicht gesagt, dass da wirklich etwas passiert. Das ist bei Gott etwas anders. Und wenn Jesus diesen Wunsch ausspricht, Friede sei mit euch, dann gehe ich davon aus, dann ist das Realität geworden. Dann ist das eingetreten, dann war das nicht ein Wunsch, oh ja, das wäre jetzt schön. Sondern das haben sie in dem Moment erlebt. Und damit kommt in ihr Inneres eine neue Dynamik hinein. Ich weiß nicht, ob du auch schon Momente erlebt hast, wo du sagen würdest, ja, das könnte man jetzt auch so bezeichnen, da war ich durch den Wind. Vielleicht ist irgendwas Schlimmes passiert, eine nahestehende Person hatte einen schweren Unfall, schwebt in Lebensgefahr, oder bei dir persönlich ist irgendetwas Schlimmes passiert. Jemand aus dem nahen Umfeld, merkst du, oh, da ist eine Ehe zerbrochen. Oder vielleicht ist ganz einfach zu viel passiert, einfach zu viel los. Einfach die Seele kommt nicht mehr zur Ruhe, sie kann nicht mehr ausschwingen. Denkt ja, jetzt sollte ich eine Woche Ferien haben, aber du hast keine Woche Ferien und es kommt noch mehr dazu und es wird noch mehr von dir erwartet und gefordert. Jesus, ich würde sagen, er hat das auch erlebt, durch den Wind sein. In Gethsemane würde ich sagen, da war Jesus durch den Wind, da war er aufs Äußerste herausgefordert. Und wir lesen davon, dass er buchstäblich Blut schwitzte, eine ungeheure Belastungssituation, die fast nicht zum Aushalten war. Und dann kommt er wieder zur Ruhe, er wird verhaftet und dort am Kreuz, ja, das ist gelinde formuliert, wenn man sagen würde, da war Jesus durch den Wind. Aufs Äußerste herausgefordert, aber er hat bis zum Schluss, er hat nicht aufgehört, diesen Weg zu gehen, er hat bis zum Schluss nicht aufgehört, seinen Vater im Himmel zu lieben und ihm zu gehorchen und sogar noch die zu lieben, die ihm die Nägel durch die Hände getrieben haben, die sich über ihn lustig gemacht haben, die ihn verspottet haben, ihm nicht nur das Leben geraubt haben, sondern auch die Ehre. Er hat nicht aufgehört, bis zum Schluss die zu lieben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist krass. Und auch wenn Jesus so formuliert durch den Wind war, er hat sich nicht abbringen lassen von diesem Weg, um zu zeigen, wie viel wir ihm bedeuten. Und wie viel er bereit ist zu geben und zu bezahlen, damit wir Frieden erleben können. Frieden und Versöhnung mit Gott, Frieden und Versöhnung untereinander. Damit wir Heil von Gott erleben können. Und damit das Leben, damit die Macht des Todes und der Zerstörung nicht einfach sich ungehindert weiter ausbreitet. Ich bin kürzlich auf ein Buch gestoßen von einem englischen Schriftsteller, der heißt Julian Barnes. Und er sagt von sich, ich bin ein glücklicher Atheist. Und er schreibt ein Buch über den Tod und er schreibt ein Buch, ja, was ist, geht es nach dem Tod weiter? Und er sagt, nein. Und das Buch hat den Titel, Nichts, was man fürchten muss. Und seine Aussage, seine Message ist, ja, wir werden sterben, der Tod kommt. Aber das ist nichts, was man fürchten muss. Und er schreibt von seiner Familie, und ich gehe aus, das ist wirklich, das hat biografischen Charakter. Er schreibt über seine Großeltern, er schreibt über seine Eltern. Er sagt, meine Mutter war eine selbstbewusste Atheistin. Mein Vater war ein nicht ganz so selbstbewusster Agnostiker. Und er schreibt, wie er aufgewachsen ist. Hier und da hatte er Berührungen mit der Kirche oder mit Christen. Aber das hat ihn alles nicht sehr berührt, geschweige denn überzeugt. Er sagt, ich bin ein glücklicher Atheist, ein sehr belesener Mann. Und er schreibt in diesem Buch, was dieser und jener Autor über den Tod geschrieben hat und ob man von dem Tod Angst haben muss und so weiter. Und sein persönliches Fazit ist, nein, der Tod ist nichts, was man fürchten muss. Er erwähnt sogar die sogenannte Pascalsche Wette, geht zurück auf einen berühmten Mathematiker, Blaise Pascal, auch Christ. Und Blaise Pascal hat zwei Fragen, die man jeweils mit Ja und Nein beantworten kann, miteinander verknüpft, die Antworten. Die eine Frage, glaubst du an Gott, ja oder nein? Und die zweite Frage, gibt es einen Gott, ja oder nein? Und wenn man diese Antworten miteinander verknüpft, gibt es vier Varianten. Variante 1, es gibt einen Gott und ich glaube an einen Gott, an diesen Gott. Blaise Pascal sagt, dann hast du gewonnen. Wenn es keinen Gott gibt und du nicht glaubst, dass es einen Gott gibt, hast du auch gewonnen. Wenn du sagst, ich glaube, dass es einen Gott gibt, aber es gibt keinen Gott, dann hast du nicht recht, dann hast du wie verloren. Vielleicht hast du dich an irgendwelche Gesetze gehalten, die das Leben schwerer machen. Und nachher stellt sich heraus, das ist für nichts. Dann hast du wie verloren. Und aber dann gibt es noch die vierte Variante, wenn du glaubst, es gibt keinen Gott, aber es gibt ihn trotzdem, dann hast du richtig verloren. Das ist der größte Verlust, die größte Niederlage. Julian Barnes kennt das alles, aber es macht ihm keinen Eindruck. Ich muss gestehen, ich habe das Buch nicht Satz für Satz von Anfang bis Ende gelesen. Diagonal, wie man so schön sagt. Aber der genialste Satz in diesem Buch, das ist der allererste. Der ist wirklich genial. Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Das ist speziell. Sein Bruder ist Philosoph, er hat seinem Bruder diesen Satz zitiert, nicht gesagt, dass er von ihm ist, gesagt, er hat ihm diesen Satz formuliert und gesagt, was denkst du dazu? Und er sagt, oh, sentimentaler Quatsch. Aber ich finde den Satz genial. Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Es wäre jetzt interessant, mit Julian Barnes darüber zu sprechen. Wie gehst du damit um? Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Man kann sich fragen, wie viele Menschen heute glauben an Gott und nicht an Gott. Ich glaube, die Zahl der Atheisten ist nicht so groß. Die sagen, ich glaube wirklich, es gibt kein höheres Wesen. Und wenn ich sterbe, dann ist Schluss, aus, Ende. Ich habe nicht den Eindruck, das sind sehr viele. Und wenn man die Leute fragen würde und sie würden ehrlich Auskunft geben, ja, und der Tod, hast du Angst davor? Ich glaube, es gibt nicht sehr viele Menschen, die ehrlicherweise sagen können, ich habe keine Angst vor dem Tod. Viele Menschen, die glauben an ein Wesen und sie wissen nicht so genau und lesen vielleicht sogar ab und zu in der Bibel, aber lesen auch an anderen Büchern. Ich weiß nicht, wie viele Menschen Gott vermissen. Und man kann sich auch die Frage stellen, wie viele Christen vermissen Gott. Aber eins weiß ich, Gott vermisst dich. Das weiß ich. Das sehen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Er hat das riesige Universum geschaffen, die Sonne und im richtigen Abstand die Erde mit Bergen, Wäldern und Feldern, mit Flüssen und Seen, mit Pflanzen und Tieren. Und wenn man einen Spaziergang macht in der Natur und jetzt keinen Stöpsel im Ohr hat und sich von irgendetwas berieseln oder ablenken lässt, sondern wenn man wache Sinne hat und sieht, was da ist, an der erwachenden Natur im Frühjahr, die Blumen, die da wiederkommen in ihrer Vielfalt und Pracht, wenn man Ohren hat, um zu hören, was da im Wald alles passiert und sich bewegt, wenn man in der Lage ist, die Gerüche wahrzunehmen, die jetzt immer mehr kommen werden, muss man sagen, der Gott, der das geschaffen hat, der ist nicht nur ungeheuer weise, das muss ein Liebhaber sein. Wenn Gott ein Ökonom wäre und sich überlegt hätte, wie viel investiere ich und was bringt es, die Welt wäre relativ grau. Und auch das, was wir an Essen zu uns nehmen, das könnte man alles mit Astronautennahrung lösen. Aber Gott hat es anders gemacht. Dieser Gott muss ein Liebhaber sein. Und dann hat er den Menschen geschaffen. Er schuf ihn zu seinem Bilde, zu seinem Gegenüber. Und die Katastrophe, die dann passiert ist, die Menschen haben sich von Gott abgewandt und haben gesagt, ja, wir würden unser Leben dann doch lieber eigenständig leben. Und wohin das geführt hat, das wissen wir. Das war keine gute Entscheidung. Und Gott hat nicht gesagt, à la bonne heure, dann wünsche ich euch noch ein gutes Leben, sondern er hat die Menschen vermisst und er ist immer wieder auf sie zugegangen. Und er hat seinen Sohn Jesus gesandt, weil er die Menschen vermisst hat. Und Jesus ist gekommen, um den Menschen zu sagen, Gott vermisst dich. Jesus hat den Menschen im Namen Gottes gesagt, ich vermisse dich. Seine ungeheure Sehnsucht von Gott nach den Menschen. Und die Frage ist, wie viele Menschen spüren diese Sehnsucht Gottes? Und haben das schon, wie soll man sagen, in ihrem Herzen gehört, ich vermisse dich. Dich persönlich. Alle hier im Saal, aber alle Menschen in Uster, in Wetzikon, in Seegräben, in Ahrtal, in Schwärzenbach, Griefesee. Ich fürchte, das Empfinden, das Sensorium für die Sehnsucht Gottes nach uns Menschen ist bei vielen wie verschüttet. Durch unterschiedliche Dinge, dadurch, dass man lange ein Leben gelebt hat, was nicht dem Willen Gottes entspricht, aber auch durch viele Dinge, die speziell sind für unsere Zeit. Wir leben in einem Zeitalter der Ablenkung. Wir werden immer wieder konfrontiert oder überflutet mit Impulsen, nicht nur über das Handy, über das Internet, über das Fernsehen. Ich staune, wie viele Menschen auch immer Stöpsel in den Ohren haben, sich berieseln lassen von Musik. Das ist nicht alles per se schlecht. Aber wenn das alles dazu führt, dass wir in einem Modus der Ablenkung leben, dann sind wir auch wie in einem Modus der Oberflächlichkeit. Und dann ist es sehr schwer, diese tief sitzende Sehnsucht nach Gott zu spüren, beziehungsweise die Sehnsucht von Gott nach uns. Dazu muss man Ruhe schaffen. Impulse und Einflüsse abstellen. Sagen, nein, jetzt nehme ich mir Zeit. Damit dieses verschüttete Sensorium für die Sehnsucht Gottes freigelegt werden kann, damit auf der anderen Seite, und das hängt zweifellos damit zusammen, damit meine Sehnsucht nach Gott freigelegt werden kann. Damit ich spüre, wie Gott mich vermisst und das Verlangen entsteht, Gott, ich möchte bei dir, mit dir zusammen sein. Ich möchte mit dir, Jesus, mein Leben leben, in den Wochen, Monaten, Jahren, die du mir noch schenkst auf dieser Erde und darüber hinaus. Das ist die Aussicht, die wir im Neuen Testament lesen, bei Gott, bei Jesus sein in alle Ewigkeit. Das ist auch Ausdruck davon, dass Gott sagt, ich vermisse dich, ich habe Sehnsucht nach euch. Ich will, dass ihr bei mir seid, dass ihr da seid, wo ich auch bin, in alle Ewigkeit. Und wie können wir die Sehnsucht Gottes mehr erleben, spüren und uns auch davon ansprechen lassen, davon verändern lassen, in einem Zeitalter der Ablenkung, der Oberflächlichkeit? Und dazu möchte ich euch eine ganz konkrete Möglichkeit zeigen. Das Problem ist oft, wenn wir Predigten hören, Bücher lesen, in der sogenannten stillen Zeit, in der Bibel lesen, wir haben viele gute Gedanken, aber spätestens, wenn wir aufstehen und uns einer anderen Tätigkeit zuwenden, sind die Gedanken wie weg. Sie sind wie weggeblasen. Und das heißt auch, sie wirken sich nicht weiter aus. Sie machen nicht mehr viel mit uns. Meine Empfehlung, geh in den nächsten Tagen in eine Papeterie, kauf dir ein Tagebuch, damit du daraus ein geistliches Tagebuch wird. Das funktioniert in unterschiedlichen Variationen. Das ist jetzt wirklich eins mit Linien. Es funktioniert auch mit solchen, die mit karierten Blättern oder Blanko, das geht alles. Man kann einen Kugelschreiber nehmen, man kann einen Bleistift nehmen. Man kann jeden Tag eine halbe Seite festhalten. Was bewegt mich heute? Was hat mich angesprochen? Im Lesen der Bibel, im Gebet, was irritiert mich gerade? Bin ich gerade durch den Wind? All diese Gedanken festhalten, damit sie nicht wieder wegfliegen, damit sie nicht weggeblasen werden von irgendwelchen Ereignissen. Das kann man so machen, dass man einmal am Tag eine halbe Seite vielleicht schreibt. Man kann auch einmal die Woche sagen, eine Seite, zwei Seiten. Wichtig ist, dass wir wertvolle Gedanken und Impulse festhalten, damit wir sie nachher wieder lesen können, damit wir nochmal drüber nachdenken können, damit es tiefer in uns eingeht, damit es Spuren hinterlässt in der eigenen Seele, im eigenen Herzen. Damit wir nicht vergessen, was Gott uns schon alles gesagt und geschenkt hat. Und vielleicht auch in Momenten, wo man die Sehnsucht Gottes nach uns spürt, dass man das festhält. Und später, wenn man sie nicht mehr spürt, dass man es nochmal lesen kann, aber sagt, oh ja, oh ja. Und sich zurückversetzen kann in diesen Monat, sich wieder daran erinnern kann, es sich vergegenwärtigen kann. Wie gesagt, Jesus war nicht ständig bei den Jüngern. Er war da und dann war er wieder weg. Und was sollten sie in der Zwischenzeit machen? Einfach an ihrem Auftrag, an ihrer Berufung festhalten. Das erfordert eine gewisse Stetigkeit, dass man dranbleibt, auch wenn Jesus nicht immer so spürbar ist. Und wenn du das erlebt hast und dann Menschen in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft, am Arbeitsplatz, den Menschen sagen kann, mit diesen oder mit anderen Worten, Gott vermisst dich, auch wenn du nicht an ihn glaubst. Er vermisst dich. Kannst du dir das vorstellen? Gott vermisst dich. Der lebendige Gott vermisst dich. Wenn du das selbst erlebt hast und wenn es für dich eine Realität ist, das nachher einem anderen Menschen wie zu bezeugen, als Botschafter von Jesus, hey du, ich möchte einfach sagen, Gott vermisst dich. Das war er. Gestern stand ein Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, da hat der Redakteur, der zuständig ist für Gesundheit, Religion, geschrieben, jetzt wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit Ostern, schreibt davon, die Landeskirchen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten so viele Leute verloren, die Leute laufen ihnen davon. Die Wichtigkeit und die Relevanz der Landeskirchen schrumpft seit Jahren und Jahrzehnten zusehends. Er sagt, die Freikirchen, die können ihren Bestand noch ungefähr halten. Und er hat offensichtlich mit einem bekannten Religionssoziologen aus Lausanne gesprochen und er sagt, ja, die Freikirchen konnten sich bis jetzt wehren gegen den Trend der Säkularisierung. Die konnten ihren Bestand grosso modo halten, bei allen Unterschieden, die es gibt. Und er sagt, das werden sie nicht mehr lange schaffen. Sie können vielleicht die eigenen Leute noch beieinander halten, aber von außen Menschen dazugewinnen, das wird je länger, desto weniger möglich sein. Das ist seine Prognose. Und das ist ein gebildeter Mann. Ich habe ihn vor Jahren mal getroffen in Lausanne. Aber ich teile seine Einschätzung nicht. Die Geschichte geht nicht immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Es gibt immer wieder in der Geschichte, es gibt Wendepunkte. Und dann geht die Geschichte in eine andere Richtung weiter. Oder man kann es vergleichen mit einem Pendel. Das Pendel schwingt aus in eine Richtung, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann kommt ein Wendepunkt. Und dann geht es wieder zurück. Vielleicht nicht haargenau in die gleiche Richtung. Ich glaube nicht, dass die Säkularisierung immer weiter, immer weiter, immer weiter geht. Das Problem ist, solche Wendepunkte kann man schwer vorhersagen. Was Wissenschaftler machen, sie schauen, was ist in den letzten 10, 20, 30 Jahren passiert und dann ziehen sie einfach die Linie weiter in die Zukunft und gehen davon aus, es wird genauso weitergehen, wie es jetzt seit Jahrzehnten gegangen ist. Und wie gesagt, Wendepunkte kann man schwer vorhersagen. Kann ich sagen, in 5 Jahren kommt ein Wendepunkt. Ich höre und lese manchmal von Dingen, wo ich den Eindruck habe, es bahnt sich ein Wendepunkt an. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte bereit sein, wenn Menschen immer mehr merken, dass ohne Gott funktioniert doch nicht so gut, wie wir dachten. Und dann möchte ich da sein und möchte den Menschen sagen, Gott vermisst dich. Wenn du auf der Suche bist nach einer Antwort, nach Sinn für dein Leben, einfach, ich möchte das sagen, im Auftrag von Gott, und wenn möglich in der Vollmacht seines Heiligen Geistes, Gott vermisst dich. Gott vermisst dich. Gott vermisst dich. Dass die Menschen das nicht nur hören und sagen, ja, herzig, sondern dass es tief eingeht. Was? Da ist einer, der mich vermisst. einer, den ich gar nicht kenne, nach dem ich nicht gefragt habe, für den ich mich nicht interessiert habe, an den ich nicht geglaubt habe. Gott, oh, darüber muss ich nachdenken. Und dazu lade ich euch auch ein, einen Moment darüber nachzudenken, was du gehört hast, was willst du festhalten, was willst du mit nach Hause nehmen, worüber willst du weiter nachdenken. Und vielleicht legt dir Gott etwas konkret aufs Herz, einen nächsten Schritt, den du tun kannst. Nehmen wir uns einen Moment Zeit zur Stille. Jesus Christus, du Sohn des allmächtigen Gottes, Auferstandener, Gegenwärtiger und Wiederkommender. Du kennst uns durch und durch besser als wir selbst. Du weißt doch, wie es uns jetzt gerade geht und welche Kräfte und welche Winde in unserem persönlichen Leben bestimmend sind und wohin sie uns treiben. Und ich möchte dich bitten, dass du gerade auch an diesem Osterfest durch deinen guten Geist Raum in uns schaffst für dich, uns hilfst, Ablenkungen auszulassen, um dir tiefer zu begegnen, um deinen Herzschlag neu und viel tiefer und intensiver zu spüren und dass du unseren Herzschlag spüren kannst, dass wir deine Sehnsucht nach uns und nach den Menschen dieser Welt spüren. Und dass unsere Sehnsucht nach dir geweckt wird, die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dir. Dass dein Friede in unseren Herzen Realität wird und dass dein Friede, dein Shalom in unseren Herzen die Freude weckt. Und dass das spürbar wird und ausstrahlt und wir lebendige Botschafter sein können, die den Menschen diese Botschaft überbringen: Gott vermisst dich. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir das glaubhaft vermitteln können. Jeder mit seinen Gaben und Grenzen. Ich bitte dich, dass du uns dazu ausrüstest und segnest und ein Segen für andere sein lässt. Amen.